NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. März 1871. Die Eröffnung der Royal Albert Hall in London.
Ihre Majestät die Königin hat gnädigst bedeutet, dass Ihre Majestät die Royal Albert Hall eröffnen wird. Der Öffentlichkeit wird Einlass gewährt zu folgenden Bedingungen. Logen zu 5 Sitzen, 15 Pfund 5 Schilling. Parkettsitze zu je 3 Pfund 3 Schilling. Emporensitze 2 Pfund 2 Schilling. Zweiter Rang 1 Pfund 1 Schilling.
Still ist es heute in der Royal Albert Hall. Der dicke Teppich schluckt jedes Geräusch. Außer uns scheint niemand hier zu sein, obwohl in den Eingeweiden unter uns geschäftiger Betrieb herrschen muss vor der Show heute Abend. Zum Nordportal wollen wir, aber wie kommt man dorthin? Hier sieht alles gleich aus. Dabei ist die Royal Albert Hall kein Labyrinth, nur rund. Hausarchivarin Liz Harper führt durch die Gänge.
Im Grunde ist es eine Uhr, die auf dem Kopf steht. Es gibt 12 Türen, aber anders als bei normalen Uhren ist die 12 unten. Das ist ziemlich verwirrend. Ich habe über 6 Monate gebraucht, um mich nicht dauernd zu verlaufen. Man kann hier häufig ziemlich verwirrte Besucher sehen.
Eine gewisse Unübersichtlichkeit beklagten schon die Gäste bei der Eröffnungsfeier heute vor 145 Jahren. Die Schirmherrin hat mit solchen Problemen natürlich nicht zu kämpfen. Für sie ist damals ein eigener Eingang reserviert.
Wir sind hier am Nordportal, dem prächtigsten. Ursprünglich war dies das königliche Entree. Hier haben wir die königlichen Insignien, Büsten von Queen Victoria und Prince Albert, wie auch prächtige Gemälde der beiden. Viel Ornamentik in Rot, Grün, Gold, wie man es von einem viktorianischen Gebäude erwartet.
Die königlichen Anklänge sind kein Zufall. Die Royal Albert Hall geht auf die Idee von Victorias deutschem Ehemann zurück, Herzog Albrecht von Sachsen-Coburg und Gotha, genannt Albert.
In 1851, Prince Albert put together the Great Exhibition.
1851 hat Prinz Albert die Londoner Industrieausstellung organisiert, gleich auf der anderen Straßenseite im Hyde Park. Die Ausstellung sollte Kunst und Wissenschaft in diesem Land fördern. Von den Gewinnen kaufte man das Land in diesem Teil Londons, um Einrichtungen anzusiedeln, die Kunst und Wissenschaft weiter fördern sollten.
Im Londoner Stadtteil South Kensington soll nach dem Willen von Prinzgemahl Albert dieses Bildungszentrum entstehen. Albertopolis heißt die Gegend bald im Volksmund.
Es gab einen großen Drang, die Öffentlichkeit zu erziehen, typisch viktorianisch. Deshalb gibt es hier das Imperial College, das Natural History Museum, das Science Museum, das Victoria and Albert Museum und viele andere Einrichtungen, die auch heute noch florieren.
Kulturelles Herzstück soll die größte Konzerthalle der Welt werden. Erbaut im italienischen Terrakotta-Stil, so wie es im viktorianischen London gerade schick ist. Inspiration für die ovale Form des Gebäudes holen sich die Architekten bei den antiken römischen Amphitheatern in Südfrankreich und bei ihrem deutschen Kollegen Gottfried Semper, der gerade am neu gegründeten South Kensington Museum weilt. Doch noch bevor der Bau in die Planungsphase kommt, stirbt Ideengeber Albert im Alter von nur 42 Jahren. Victoria wird ihr Leben lang nicht über den frühen Tod ihres Prinzgemahls hinwegkommen und auf Jahre hinaus verschwindet sie fast völlig aus dem öffentlichen Leben. Die Grundsteinlegung für die große Konzerthalle 1867 ist eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen man sie zu sehen bekommt. Wie stets ganz in Witwenschwarz. So sind die Bauherren überrascht, aber wohl nicht weiter verwundert, als Victoria in ihrer Rede spontan verkündet:
Es ist mein Wunsch, dass diese Halle den Namen dessen trägt, dem sie ihre Existenz verdankt. Die Royal Albert Hall der Künste und Wissenschaften.
Es bleibt nicht bei der Namensgebung. Die Royal Albert Hall wird zu einem regelrechten Mausoleum für den früh verstorbenen Prinzgemahl.
Victorias großer Liebe.
There's references to Victoria and Albert everywhere in this building.
Überall gibt es Referenzen auf Victoria und Albert im Gebäude. Es war eine Art Testament. Überall, in den Balustraden und Treppengeländern gibt es diese A's. Wir wissen nicht genau, wie viele, aber wir vermuten, dass es über 10.000 A's im ganzen Gebäude sind. Jemand müsste sie mal zählen.
200.000 Pfund Sterling sind veranschlagt für den Albert-Gedenkbau. Am Ende bleibt man sogar 252 Pfund darunter. Welches moderne Großprojekt kann das von sich behaupten? Finanziert aber wird der Musentempel auf reichlich unorthodoxe Weise, durch ein Abo-System.
Eine wirklich neue Idee war es, die Sitzplätze öffentlich zu verkaufen, bevor das Gebäude überhaupt fertig war.
Die Rechte des Abonnenten bleiben gewahrt für den gesamten Zeitraum, den die Royal Albert Hall bestehen soll.
So wirbt eine Zeitungsanzeige.
Namentlich 999 Jahre. Mit anderen Worten, dauerhaft.
100 Pfund Sterling kostet der Spaß pro Sitzplatz. Viel Geld damals, aber eine gute Investition für ein knappes Jahrtausend.
Etwa 1300 Sitze sind verkauft worden. Und diese Sitze sind heute noch in Privatbesitz. Sie werden innerhalb der Familien vererbt oder verkauft. Die erste Person, die Plätze erworben hat, war Queen Victoria. 20 Stück. Heute sind das die 20 Sitzplätze der königlichen Loge.
Für Königs gibt es noch etwas mehr als nur eine Loge. Liz Harper führt in einen vielleicht 20 Quadratmeter großen Raum, ausgeschlagen in Gold, Grün und Rot, mit ein paar edlen Stühlen an den Wänden, darüber Porträts sämtlicher Monarchen.
Wir befinden uns im königlichen Ruheraum, wo die Royals sich vor dem Konzert aufhalten. Die königliche Loge ist nur ein paar Schritte entfernt, so müssen sie nicht von der Bar zurückrennen wie wir anderen.
Die Royal Albert Hall ist so etwas wie das erweiterte königliche Wohnzimmer.
Alle Monarchen seit Victoria waren unsere Schirmherren. Ich denke schon, dass sie dies als Teil ihres Zuhauses ansehen, als ihr Vermächtnis. Ihre Eltern, Großeltern kamen schon hierher und wir lieben es, wenn sie hier sind.
Das Innere des Gebäudes ist fertiggestellt. Mit der Dekoration wurde gerade begonnen und noch stehen viele Gerüste. Zweifellos ist es ein prächtiger Bau.
Notiert die Monarchin 1870 nach einer Inspektion der Baustelle in ihrem Tagebuch. 20 Jahre nach dem frühen Tod ihres Namensgebers ist die Royal Albert Hall fertiggestellt. Pünktlich zur Eröffnung, heute vor 145 Jahren. Ein bitterkalter Nordostwind treibt an diesem Morgen eine niedrig hängende Wolkendecke über die Köpfe der Premierengäste hinweg, als die königliche Kutsche an tausenden Schaulustigen vorbeirollt Richtung Royal Albert Hall.
She had to pass by the Albert Memorial, which faces the hall.
Ihr Weg führte am Albert Memorial vorbei, gleich gegenüber der Hall. Und man hatte die goldene Statue Alberts mit einem schwarzen Tuch verhängen müssen, weil sie seinen Anblick nicht ertrug.
Because she couldn't bear seeing him.
So gewöhnt Ihre Majestät an Staatszeremonien sein muss, ihrer manchmal vielleicht gar überdrüssig, so wurde doch deutlich, dass sie tief beeindruckt war vom neuen Interieur.
Sie war so überwältigt von der Hall und den vielen Menschen, die zur Eröffnung gekommen waren, dass ihr die Stimme versagte. Und ihr Sohn, der Prince of Wales, für sie die Hall eröffnen musste.
Nach einigen geflüsterten Worten mit ihrer Majestät sagte der Prince of Wales, die Königin erklärt diese Halle nun für eröffnet. Alle erhoben sich, während die Kanonen im Park einen entfernten, nicht schlecht getimten Salut feuerten.
Auch ein selbstkomponiertes Stück des verstorbenen Albert wird zu Gehör gebracht. Getrübt wird der Genuss allerdings durch einen unschönen Effekt, der die Gäste schon während der Rede des Thronfolgers irritierte.
Der Vortrag wurde gestört durch ein Echo, welches den Worten einen spottenden Nachdruck verlieh, der zu anderer Gelegenheit vielleicht amüsant gewesen wäre.
Peinlich, peinlich, zumal für einen Konzertsaal. Zur Linderung werden eilig schwere Samttücher unter der prächtigen Glaskuppel angebracht. Trotzdem lästern Zeitgenossen noch lang, die Royal Albert Hall sei
der einzige Ort, wo ein Komponist sicher sein kann, sein Werk zweimal zu hören.
Die Herren Komponisten bekümmert das nicht weiter. Dvořák, Bruckner, Verdi geben sich den Taktstock in die Hand. Richard Wagner gastiert sogar zu einem eigenen Festival 8 Tage hintereinander. Vor allem Wagners Werke bleiben beliebt, sogar während der beiden Weltkriege. Boykottaufrufe patriotischer Abonnenten gegen deutsche Musik verhallen ungehört.
Es gibt Geschichten, wo die Leute Wagner hören, während über ihren Köpfen deutsche Bomben fallen. Sie sind einfach sitzen geblieben und weigerten sich zu gehen. Wir konnten sie nicht zwingen. Die klassische Musik war sehr stark.
Klassische Musik macht allerdings seit jeher nur einen Teil des Programms aus. Trotz verschlossener Saaltüren tönt Kylie Minogue in die Gänge. Probe für ihr Konzert heute Abend. Eigentlich darf jetzt niemand in den Saal. Archivarin Liz Harper winkt den Reporter in eine der Logen. Nur ganz kurz, warnt sie. Natürlich ist das Konzert heute ausverkauft, wie viele der über 400 Veranstaltungen pro Jahr. Das war nicht immer so. Schon kurz nach der Eröffnung schwante es den Betreibern, dass sie da eine ziemlich große Halle hatten und deren Plätze wollten jeden Abend gefüllt sein.
Die Frage, die sich jedem Besucher bei ihrem Anblick stellen muss, ist: Was soll damit passieren?
Wunderte sich nicht nur die Times. Die Royal Albert Hall schien wie eine elegante Lösung für ein Problem, das niemand hatte. Denn Aufführungsstätten gab es damals in London zuhauf. Etwas Massentaugliches musste her. Und so begeisterten bald Bodybuilding-Wettbewerbe die Menschen und Boxkämpfe. Der erste Indoor-Marathon der Welt fand hier statt, ebenso der erste Science-Fiction-Kongress. Womit nicht die Veranstaltungen der frühen Frauenrechtlerinnen gemeint sind. Aber auch sie hielten in der Royal Albert Hall ihre Treffen ab. Suffragettenführerin Emily Pankhurst schrieb begeistert:
Die Treffen in der Albert Hall waren Marksteine, die der Öffentlichkeit die Stärke unserer Bewegung gezeigt haben.
Natürlich gab es auch Auftritte von politischen Parteirednern, Quacksalbern und anderen windigen Erscheinungen. Staatsmann Winston Churchill stand hier ebenso auf der Bühne wie Faschistenführer Oswald Mosley oder Physiker Albert Einstein.
I am glad that you have me given the opportunity of expressing to you my deep sense of gratitude as a man, as a good European and as a Jew.
Doch es sind vor allem die Musikkonzerte, die den Mythos der Royal Albert Hall ausmachen. Vom jährlichen Klassik-Hochamt Night of the Proms bis zu den Klassikern des Pops. Was wohl die gute Victoria von diesem Herrn Hendrix gehalten hätte, der hier auf der Bühne stand, knapp 100 Jahre, nachdem sie von eben dieser Bühne aus die Royal Albert Hall eingeweiht hat. What do you do when you're lonely? Die Zeiten ändern sich. The Hall geht mit dem Trend. Und ist eine Referenz in jeder Musikerbiografie.
Wir kriegen ziemlich häufig Anfragen von Künstlern und ihren Managern, ob sie vielleicht Rekorde gebrochen haben. Und oft ist das auch so. Eric Clapton zum Beispiel. Über 200 Konzerte hat er hier gegeben. Er ist unser Rekord-Headliner.
Und wenn dann vielleicht noch die Queen von der Loge winkt, ist der Abend wohl perfekt. Liz Harper führt in einen kleinen, fensterlosen Raum. An den Wänden Regale mit Kisten und alten Plakaten. In der Mitte eine große schwarze Holzkiste.
Dummerweise sieht man nicht viel davon, weil wir es eingepackt lassen, damit es die Motten nicht fressen.
Eingewickelt im Inneren findet sich das sogenannte Hammercloth.
Das ist ein komischer Name, aber im Grunde ist es ein 7 Meter langes Samtbanner. Es wurde in den 1870ern gefertigt für Queen Victoria und trägt vorn die königlichen Insignien. Jedes Mal, wenn der Monarch wechselt, geben wir es zur königlichen Schule für Handarbeit, um die Initialien zu ersetzen.
Heute Abend aber bleibt das Hammercloth in der Kiste. Kylie Minogue, das ist dann doch eher etwas für künftige Könige.
Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an die Eröffnung der Royal Albert Hall in London am 29. März 1871. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.